Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Eine engere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und bei der Sicherung von Rohstoffen haben Deutschland und Japan beschlossen. Wir schauen gleich auf die Reise des Bundeskanzlers nach Tokio. Kurz bevor das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ausgelaufen wäre, verkündet der türkische Präsident Erdogan jetzt die Verlängerung. Auch dazu mehr bei uns. Wie heizt Deutschland in naher Zukunft? Die Debatte um das Aus für Gasheizungen hält an und darüber berichten wir dann. Die Grünen-Fraktion will sich dafür einsetzen, den Kohleausstieg um 8 Jahre vorzuziehen in Ostdeutschland. So jedenfalls steht es in einer Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur in der kommenden Woche. Mit der Idee stoßen die Grünen allerdings auf ziemlichen Gegenwind. Das wird Thema sein. Zum Abschluss die Sportberichte mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Und im Anschluss geht es im Hintergrund um inzwischen Erwachsene, die als Kinder aus dem Ausland adoptiert wurden und auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern herausfinden, dass ihre Adoption nicht unbedingt rechtens war. Das dann ab 20 vor 7 hier bei uns im Deutschlandfunk. Ja, neuen Schub für die ohnehin schon engen Beziehungen soll das Treffen geben, so hat es Bundeskanzler Olaf Scholz in Tokio erklärt. Die Regierungskonsultationen in Japan, viele Flugstunden für die Gespräche, auch einige Kabinettsmitglieder sind mitgeflogen. Kanzler Scholz findet, die Fernreise hat sich gelohnt. Was bislang herausgekommen ist, unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Goiter begleitet diesen Besuch, die deutsch-japanischen Beziehungen weiter verbessern. Kein ganz neues Ziel.
Schon im Koalitionsvertrag hatten die späteren Ampelparteien SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass sie Regierungskonsultationen mit Japan veranstalten wollten. Dass dafür seitdem gewichtige Gründe hinzugekommen sind, betonte in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss Japans Ministerpräsident Fumio Kishida. Angefangen bei der russischen Aggression gegen die Ukraine befindet sich die internationale Gemeinschaft derzeit, wie Olaf es richtig bezeichnet hat, in einer Zeitenwende. Vor diesem Hintergrund ist es für den Erhalt und die Stärkung einer auf Rechtsstaatlichkeit basierenden, freien und offenen internationalen Ordnung wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Für Deutschland sind solche Konsultationen, mit denen die Zusammenarbeit mit engen Partnern verstärkt werden soll, ein altbekanntes Format. Anders in Japan. Für diese ersten Konsultationen setzten die beiden Regierungen einen konkreten Schwerpunkt: wirtschaftliche Sicherheit. Das soll unter anderem einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Gemeint sind strategisch wichtige Güter, von Rohstoffen über Halbleiter bis zur Medizin. Und gemeint sind Abhängigkeiten nicht nur von China und Russland. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz wies darauf hin, dass die Herausforderungen größer geworden seien.
Die richtige Antwort auf diese Herausforderung lautet nicht, sich abzuschotten von der Welt oder von einzelnen Regionen. Sondern es gilt, die Zusammenarbeit mit engen Partnern auszubauen, neue Partner zu gewinnen und insgesamt zu diversifizieren.
Japan könne dabei Vorbild sein. Tatsächlich gibt es dort seit 2 Jahren eine Staatsministerin für wirtschaftliche Sicherheit. Japan stellt das Thema ins Zentrum seiner G7-Präsidentschaft. Der Erfolg liegt wohl unter anderem in einer engeren Verbindung von Wirtschaft und Staat. Für Deutschland setzt Olaf Scholz offenbar mehr auf Eigeninteressen der Wirtschaft und auf die Zusammenarbeit entsprechender Institute in beiden Ländern. Außerdem geht es um eine engere Zusammenarbeit bei Cybersicherheit und der Sicherung von Lieferketten. Vor allem Japan will Zusammenarbeit allerdings in weit mehr als wirtschaftlichen Fragen. Schon der frühere Ministerpräsident Shinzo Abe hatte Japan sicherheits- und verteidigungspolitisch neu aufgestellt. Fumio Kishida wirbt für das Ziel des freien und offenen Indopazifik. Unter den Ministern, die Olaf Scholz begleiten, ist neben Robert Habeck und Christian Lindner, Annalena Baerbock, Volker Wissing und Nancy Faeser auch Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er sieht Chancen der Zusammenarbeit bei Übungen und in Rüstungsfragen.
Wir sind sehr, sehr eng im Austausch und suchen nach Wegen, wie wir das intensivieren können. Und um das intensivieren zu können, braucht es einen klaren rechtlichen Rahmen, den wir jetzt erarbeiten werden in den nächsten Monaten.
Neben solchen konkreten Vereinbarungen oder Überlegungen ging es bei dem Treffen aber wohl auch um Symbol. Um ein Zeichen der Wertschätzung eines, wie Olaf Scholz es formuliert, zentralen Wertepartners für Deutschland.
Uns mögen 9000 Kilometer Entfernung trennen, uns verbinden aber demokratische Prinzipien, der Einsatz für internationales Recht, das Interesse an freien und sicheren Handelswegen und vieles, vieles mehr. Heute heben wir diese guten Beziehungen auf eine neue Stufe.
Fortgeführt werden die Gespräche spätestens in 2 Monaten beim G7-Gipfel in Hiroshima.
Gudula Goiter über die deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Während in der Ukraine gekämpft wird, liefen auch Verhandlungen über die Verlängerung des für viele Länder ja so wichtigen Getreideabkommens, nämlich zwischen Russland und der Ukraine. Karin Sens bringt uns auf den jüngsten Stand. Das Abkommen wäre jetzt abgelaufen, aber es gibt Neuigkeiten von der türkischen Regierung.
Erdogans Ankündigung kommt kurz vor knapp. In ein paar Stunden wäre das Getreideabkommen zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen ausgelaufen. Er habe mit beiden Seiten gesprochen, sagte der türkische Präsident. Er hatte das Getreideabkommen vergangenen Sommer mit initiiert. In den letzten Tagen hatten sich zwar beide Seiten immer wieder geäußert, allerdings unterschiedlich, vor allem was die Laufzeit angeht. 60 Tage, wie es Russland will, oder 120 Tage, worauf die Ukraine bestand. Erdogan machte dazu heute keine Angaben. Die Türkei hatte sich aber im Vorfeld für die längere Laufzeit ausgesprochen. Vergangenen Sommer hatten die Beteiligten das Abkommen über den Export von ukrainischem Getreide und eine Zusatzvereinbarung über den Export von russischen Gütern in Istanbul unterschrieben. Seitdem haben rund 800 Schiffe rund 25 Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer durch den Bosporus bei Istanbul in die Welt transportiert. Auch heute sind auf der Strecke wieder zwei Schiffe nach China und Tunesien unterwegs.
60 oder 120 Tage, aber erst einmal ist dieses Getreideabkommen verlängert worden und Karin Sens berichtete darüber. Wegen der Verschleppung tausender ukrainischer Kinder nach Russland im Krieg gegen die Ukraine hat der Internationale Strafgerichtshof ja gestern einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Putin sei mutmaßlich persönlich verantwortlich für die unrechtmäßige Deportation der ukrainischen Kinder, so das Gericht. Dafür gab es Lob unter anderem auch von US-Präsident Biden, der den Haftbefehl als sehr starkes Signal bezeichnete. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer historischen Entscheidung. Und was ist aus Russland zu hören? Christina Nagel mit den Reaktionen aus Moskau.
Ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Präsident Putin. Das wollte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitagabend dann doch nicht unkommentiert stehen lassen. Russland erkennt wie eine ganze Reihe anderer Staaten die Rechtsprechung dieses Gerichts nicht an. Dementsprechend sind beliebige Entscheidungen dieser Art für die Russische Föderation vom juristischen Gesichtspunkt aus nichtig. Empörend sei das Vorgehen trotzdem, es sei, so Peskow verschnupft, nicht hinnehmbar. Ein Satz, der am späten Abend noch den Chef des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin auf den Plan rief. Er beauftragte seine Behörde, den Vorgang zu überprüfen und festzustellen, welche konkreten Personen beim Internationalen Strafgerichtshof gezielt gesetzwidrige Entscheidungen getroffen und Haftbefehle gegen russische Bürger verhängt hätten. Ob die zuständigen Richter, wie vom Föderationsratsmitglied Andrei Klischas gefordert, in Russland zur Fahndung ausgeschrieben oder anderweitig sanktioniert werden, blieb offen. Klar ist nur, dass Moskau die Haftbefehle gegen Wladimir Putin und die Kinderrechtsbeauftragte wegen Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland nicht unbeantwortet lassen wird. Russische Politiker bezeichneten das Vorgehen der Richter als ungeheuerlich und absurd. Der Gerichtshof diskreditiere sich auf diese Art selbst, mache sich zum Handlanger des Westens. In die gleiche Kerbe schlug am Abend auch die betroffene Kinderrechtsbeauftragte Maria Lvova-Belova im russischen Staatsfernsehen. Dass die Rettung von Kindern aus umkämpften Gebieten und Adoptionen von Waisen als gewaltsame Deportationen gewertet würden, spreche Bände. Wenn dir keine anderen Möglichkeiten mehr einfallen, um ein Land einzuschüchtern, dann denkst du dir solche sarkastischen Sachen aus. Es sei wie bei kleinen Kindern, erklärte sie lachend. Wenn sie nichts mehr tun könnten, drohten sie mit der Faust aus sicherer Entfernung. Demonstrative Gelassenheit, die nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass die Haftbefehle mehr sind als nur eine symbolische Geste. Denn selbst wenn Russland sie nicht anerkennt, so schränken sie doch die Bewegungsfreiheit des russischen Präsidenten ein. In jedem Land, das den Grundlagenvertrag des Gerichts ratifiziert hat, droht Putin nun die Festnahme. Und unter diesen Ländern sind auch Verbündete, wie zum Beispiel Tadschikistan.
Christina Nagel über die Reaktionen aus Moskau nach dem Haftbefehl gegen Putin. Die Zeit für Gasheizungen läuft ab, sagt der Chef der Bundesnetzagentur. Auch wenn er Wärmepumpen als Alternativen, als Herausforderung für die Netze sieht, ab dem kommenden Jahr schon sollen nach einem gemeinsamen Entwurf des Bau- und Wirtschaftsministeriums keine Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten eingebaut werden dürfen. Für alle neu zu verbauenden Heizungsanlagen sieht der Koalitionsvertrag der Ampel vor, dass ihre Wärme zu mindestens 65 65% aus erneuerbaren Energien erzeugt werden muss. Diese Vorhaben sind nicht unumstritten. Ist die Umsetzung in der Praxis möglich? Das ist die Frage, über die diskutiert wird. Tom Funke über diese Debatte, zu der sich auch die Bundesbauministerin jetzt positioniert hat.
Die sozialdemokratische Bundesbauministerin Clara Geiwitz verteidigt im Interview der Woche im Deutschlandfunk die Ampelpläne, dass neu eingebaute Heizungen ab kommendem Jahr mit mindestens 65% erneuerbare Energien betrieben werden müssen. Praktisch bedeutet dies ein Aus für neue Gas- und Ölheizungen. Nach Meinung von Geiwitz könnten aber nur so die Klimaschutzziele im Gebäudesektor erreicht werden.
Das heißt, wir können jetzt diese Heizungsumstellung, weil das eigentlich der Kern Komponenten ist, der CO2 verbraucht, können wir nicht auf ewig vor uns hinschieben. Wir werden das so machen, dass es für jeden eine sozialverträgliche Option gibt und niemand dann da sitzt und keine Heizung hat.
Man werde die Umstellung mit Fördermitteln begleiten. Dazu sei sie als Bauministerin schon im Gespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Konkrete Summen nennt Geiwitz nicht. Man werde sehen, was der Haushalt hergebe. Bestehende Heizungsanlagen könnten aber sowieso weiter genutzt werden. Geiwitz sagt, neu eingebaute Heizungsanlagen würden locker rund 20 Jahre halten. Aber genau aus diesem Grund müsse jetzt gehandelt werden, wenn Deutschland 2045 klimaneutral sein wolle.
Es ist natürlich nicht sinnvoll, dass wir immer weiter Gasheizungen bauen, weil es auch für die Menschen natürlich klar sein muss, wenn wir die CO2-Bepreisung haben, dann ist es ja nicht mehr so, dass irgendwann die Gasheizung die billigste Heizung ist, sondern dann haben wir natürlich aufgrund mindestens der CO2-Bepreisung, aber auch des generellen Anstiegs des Gaspreises, da im Zweifelsfall eine sehr teure Lösung neu verbaut. Und das ist nicht sinnvoll, auch nicht für Hausbesitzer.
Beim jetzt öffentlich gewordenen Gesetzentwurf gibt es aber noch Abstimmungsbedarf zwischen den Ampelregierungspartnern. So spricht sich etwa der Fraktionsvorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr im Interview mit der Mediengruppe Bayern dafür aus, beim Heizen keine Technologien zu verbieten, sondern nur Vorgaben zur CO2-Neutralität zu machen. Er fordert zudem Nachbesserungen beim vom grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geplanten Hilfsprogramm. Auch SPD-Politikerin Geiwitz befürwortet technologieoffene Alternativen zu Gas- und Ölheizungen.
Es gibt ja eine große Präferenz, insbesondere der Grünen, dass man überall, wo es geht, eine Wärmepumpe einbaut. Ich sage, Häuser sind keine Autos. Da hat man ja die Frage All Electric, ja, jetzt auch gerade ganz aktuell. Sondern wir werden auch Häuser brauchen, die man mit was anderem als einer Wärmepumpe beheizt. Und die brauchen auch eine Technologie.
Ganz ähnlich äußert sich auch Burkhard Drescher vom Innovations-City-Management in Bottrop. Im Deutschlandfunk-Interview sagt er, Wärmepumpen seien im Eigenheim möglich. Hier gäbe es auch viele Fördermittel. Doch für Mehrfamilienhäuser bräuchte es andere Lösungen.
Zum Beispiel in Stadtquartieren, vom Quartier aus gedacht, so Nahwärmesysteme, die funktionieren wie eine Fernwärme. Man hat irgendwo ein Blockheizkraftwerk, was auch mit regenerativer Energie versorgt werden kann. Dann zieht man durch die Bürgersteige Leitungen und dann kann man einfach Gas, Ölheizung raus und unten flanscht man dann das Nahwärmesystem an. Dann kann man im nächsten Schritt sicherlich noch energetische Modernisierungsmaßnahmen, auch niederschwellig, von denen ich gerade gesprochen habe, einsetzen.
Die Fixierung auf die Wärmepumpe hingegen bürge wegen der hohen Umbaukosten und damit steigender Mieten sozialen Sprengstoff.
Die Debatte um die Pläne zum Öl- und Gasheizungsverbot. Tom Funke war das aus unserem Hauptstadtstudio. Öl und Gas also als fossile Brennstoffe im Visier und auch die Kohle gehört zu den ausgemachten Klimaschädigern. Nächste Woche tagt die Grüne Bundestagsfraktion und bei dieser Klausur soll auch über den Kohleausstieg in den ostdeutschen Braunkohlerevieren gesprochen werden. 8 Jahre früher als bislang geplant. Dietrich Karl Meurer über die Debatte um diese Frage.
Wann raus aus der Braunkohleverstromung? In NRW ist das Aus bereits vereinbart für das Jahr 2030. Für das mitteldeutsche Braunkohlerevier und die Lausitz gilt noch die Marke 2038. Doch die Grünen würden den Ausstieg auch im Osten gern vorziehen.
Weil das wichtig ist zum Erreichen der Klimaziele,
sagt Katharina Dröge, die Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, vor dem Klausurtreffen in Weimar in der kommenden Woche. Dort soll über eine entsprechende Schlussvorlage abgestimmt werden. In dem Papier steht auch, für Elektrizität sollen dann vorerst neue Gaskraftwerke sorgen, die später auf grünen Wasserstoff umgestellt werden können. Katharina Dröge warnt, ohne einen geordneten, vorzeitigen Ausstieg aus der Kohle, auch in Ostdeutschland, könnte es zu Problemen kommen.
Denn viele Experten sind sich sicher, dass durch den europäischen Emissionszertifikatehandel die Kohle im Osten schon vor dem Jahre 2030 unwirtschaftlich sein wird. Das heißt, dann kommt ein Kohleausstieg plötzlich und ungeplant, mit dann auch ungeplanten Konsequenzen für die Unternehmen und für die Beschäftigten.
Dagegen schaffe ein geordnetes Kohleaus die Möglichkeit für einen berechenbaren Strukturwandel in den betroffenen Regionen, so die Vorsitzende der Grünen-Fraktion.
Wir wollen, dass aus diesem Strukturwandel eine Chance wird, dass neue zukunftsfähige Geschäftsmodelle vor Ort entstehen, dass neue zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen.
Bei der Umstellung sollen die Regionen unterstützt werden, schwebt Katharina Dröge vor.
Die vereinbarten Hilfen im Rahmen des Kohleausstiegs sollten aus unserer Sicht vorgezogen werden. Wir wollen auf Weiterbildung setzen und die entsprechenden Regeln auf Bundesebene genauso auch weiterentwickeln und anpassen. Und wir wollen neue Technologien in der Region ansiedeln.
Kaum ist das Papier der Grünen bekannt, regt sich Kritik. Etwa beim Koalitionspartner SPD. Fraktionsvize Detlef Müller meint, immer neue Fristen sorgen für massive Verunsicherung bei den Menschen vor Ort. Nicht begeistert ist man auch in den betroffenen Bundesländern. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, ebenfalls SPD, reibt sich vor allem an der grünen Idee, bei einem vorzeitigen Kohleaus übergangsweise auf Gaskraftwerke setzen zu wollen.
So werden also Kraftwerke gebaut, die zumindest in den nächsten Jahren erstmal Gas verbrennen werden. Und dieses wird die deutsche Abhängigkeit vom Ausland, egal von welchem Ausland, weiter erhöhen. Und ob das der richtige Weg ist, von einem fossilen Energieträger auf einen anderen fossilen Energieträger umzusteigen, nur um das Kohleaus voranzubringen, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich halte es nicht für den richtigen Weg.
Sachsen-Anhalts-Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, hält das Vorhaben für unrealistisch. Parteikollege und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer hatte sich bereits Anfang des Jahres gegen ein Vorziehen des Kohleausstiegs ausgesprochen.
Die Grünen wollen den Kohleausstieg auch im Osten bis 2030. Dietrich Karl Meurer war das. Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und US-Medien gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen Anklage gegen ihn erhoben wird. Ina Barth sagt uns gleich, was ihm vorgeworfen wird. Sollte es so kommen, wäre er der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens tatsächlich angeklagt wird. Er selbst jedenfalls hat diese Vermutung, was in den kommenden Tagen passieren könnte.
Ex-Präsident Trump erwartet, am Dienstag verhaftet zu werden. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb Trump, der haushochführende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag kommender Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück. Trump, der bei der kommenden Präsidentschaftswahl noch einmal antreten will, lieferte keine Beweise, sondern verwies auf eine illegale, undichte Stelle bei der New Yorker Staatsanwaltschaft. Die Justiz ermittelt gegen Trump wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 soll sein Anwalt $130.000 an die Frau bezahlt haben. Sie sagt, sie habe Jahre vor der Wahl Sex mit Trump gehabt, was der aber bestreitet. Mit dem Geld sollte offenbar verhindert werden, dass die Frau an die Öffentlichkeit geht. Die Zahlung könnte gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Zurzeit prüft eine sogenannte Grand Jury, ein Geschworenengremium, ob es in dem Fall zu einer Anklage kommen soll. US-Medien gehen davon aus, dass das in den kommenden Tagen passiert.
Nina Barth informierte, das Balkanland Montenegro ist Mitglied der NATO und strebt schon länger die EU-Mitgliedschaft an. In den zurückliegenden Wochen hat es in dem Land einige politische Verwerfungen gegeben und Staatspräsident Djukanovic hat gerade verkündet, dass es im Juni vorgezogene Parlamentswahlen geben wird. Djukanovic selbst stellt sich morgen der Präsidentenwahl, bei der er zum zweiten Mal in Folge antreten wird. Silke Hane über die Stimmung im Land und die Hintergründe dieser politischen Turbulenzen.
In Montenegros Politik geht es hoch her. Zwei Regierungen sind seit 2020 gescheitert. Das Parlament wurde kürzlich aufgelöst. An diesem Sonntag stehen nun Präsidentschaftswahlen an. Und die könnten richtungsweisend sein. Und die Frage beantworten, soll Milo Djukanovic mit seiner sozialistischen Partei DPS die bedeutendste politische Kraft im Land bleiben, wie in den vergangenen 30 Jahren? Derzeit kann Milo Djukanovic den Staatsmann geben. Mit der Auflösung des Parlaments am Donnerstag hat er den Weg freigemacht für eine Neusortierung der Macht in der kleinen Republik. Seit seine Partei DPS 2020 die Mehrheit im Parlament verloren hat, herrscht politisches Chaos. Das kostet Đukanović im Wahlkampf aus. Deshalb haben wir die patriotische Pflicht, die Agonie zu beenden, in der wir seit 2,5 Jahren leben. Das werden wir mit dem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und einige Monate danach bei den vorgezogenen Parlamentswahlen beginnen, sodass Montenegro danach wieder eine stabile, gegenüber dem Staat verantwortliche Regierung bekommen wird. Đukanović wirbt mit dem Slogan Milo, wer sonst? Er hat Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit geführt, 2017 in die NATO. Er gilt als pro-westlich. Doch seine politischen Gegner werfen ihm vor, korrupt zu sein. Andrija Mandic, Präsidentschaftskandidat des größten proserbischen Bündnis Demokratische Front und seit langem erbitterter Gegner Đukanović, gibt seinen Anhängern ein Versprechen. Ich als Präsident Montenegros, wenn ich bei diesen Wahlen siege, ich habe mit meiner Familie gesprochen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Keiner von meinen Nächsten wird sich jemals so verhalten wie Milo, Milos Bruder, Milos Schwester, Milos Kinder. Niemand hat das Recht, Montenegro zu bestehlen. Mandic spielt auf den Reichtum der Familie Đukanović an. Ein Vorwurf lautet, dass diese auch in die organisierte Kriminalität verwickelt ist. Auch der aktuelle Interimsregierungschef Dritan Abasović ruft dazu auf, mit den kriminellen Strukturen in Montenegro aufzuräumen und sieht durch die Abwahl der Sozialisten 2020 einen ersten Schritt getan. Die Kartelle in Montenegro sind seit 2020 ziemlich dezimiert. Aber die Imperien, die geschaffen wurden, sind äußerst starke Festungen. Wir sollten alle dazu beitragen, dass diese Festungen endlich niedergerissen werden und eine ehrenwerte Gesellschaft mit starker Integrität und starken Institutionen aufgebaut wird. Abasović ist nun also selbst im Wahlkampf, aber nicht ums Präsidentenamt. Im Juni wird es vorgezogene Neuwahlen für das Parlament geben. Dazu hatten zuletzt auch US- und EU-Diplomaten geraten. Die Hoffnung, dass die Wahlen deutlichere Mehrheitsverhältnisse hervorbringen. Derzeit hat Đukanović' Partei mit ihren Partnern im Parlament 40 Sitze. Seine Gegner bringen es auf 41 Sitze. Bei der anstehenden Parlamentswahl haben die Wähler eine Option mehr auf dem Stimmzettel als bisher. Die Bewegung Europa Jetzt. Einer der Anführer stellt sich auch als Kandidat für das Präsidentenamt zur Wahl, Jakov Milatović. Endlich beginnt ein neues Zeitalter in Montenegro. Das wird ein Zeitalter sein, in dem wir uns nicht an das Böse werden gewöhnen müssen. Wir werden besser leben, wirklich besser, einmütig. Und werden nur von unseren Ergebnissen abhängen und nicht von der Laune eines Mannes und seiner Businesspartei. Europa Jetzt konnte bei Kommunalwahlen zuletzt einige Erfolge erzielen. Für die Präsidentschaftswahl gilt aber als wahrscheinlich, dass in der ersten Runde keiner der Kandidaten auf die erforderlichen 50% kommt. Dann käme es nach 14 Tagen zur Stichwahl.
Vor der Präsidentschaftswahl in Montenegro berichtete Silke Hane über die Lage dort. Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga haben heute die letzten 6 Teams gleichzeitig gespielt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Welcher Club hat sich denn im Abstiegskampf da Luft verschaffen können?
Da ist zuerst mal der VfL Bochum zu nennen. Die Bochumer feiern nämlich einen überraschenden 1:0-Sieg gegen RB Leipzig. Jens Walbrot berichtet.
Von Beginn an gingen beide Teams hohe Intensität. Beide hatten Schwierigkeiten, Torchancen zu entwickeln in der ersten Halbzeit. So kam ein 1:0 für den VfL Bochum mehr oder weniger aus dem Nichts in der 54. Minute zustande. Ein langer Einwurf von Antwi Ajay, dem Angreifer der Bochumer, wurde von Masovic, dem Innenverteidiger, per Kopf verwertet. Der VfL Bochum verwaltete die Führung zunächst. RB Leipzig hatte Schwierigkeiten, in die Offensive zu kommen. Und erst in der Nachspielzeit gab es riesige Gelegenheiten, unter anderem für den Ungarn Szoboszlai. Doch Manuel Riemann, der Keeper des VfL Bochum, blieb in allen Fällen der Sieger. Und so gewinnt der VfL Bochum am Ende gegen RB Leipzig mit 1:0.
Einen ganz wichtigen Sieg feiert auch die TSG Hoffenheim. Gegen den direkten Kontrahenten Hertha BSC gewinnen die Hoffenheimer 3:1. Der erste Sieg seit 14 Spielen. Stefan Kastold.
Die ersten beiden Treffer in der ersten Halbzeit per Elfmeter. Beide verwandelte Andrej Kramaric. Für die Vorentscheidung sorgte dann Ilas Bebu nach 52 Minuten mit seinem Treffer zum 3:0. Dann hatte Hertha BSC Überzahl, denn nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung sah der Hoffenheimer Dabur die glattrote Karte nach Foul an Luke Bakio. Hertha kam dann noch zum Ehrentreffer durch den eingewechselten Stefan Jovetic in der Nachspielzeit. 3:1 heißt es hier also am Ende für die TSG Hoffenheim in diesem so wichtigen Abstiegsduell gegen Hertha BSC.
Hoffenheim springt damit vom letzten Platz auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Neuer Letzter, der VfB Stuttgart, nach einer 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg. Detlef Lindner.
In einem schwachen Spiel war Wolfsburg das etwas stärkere Team, zumindest über weite Strecken dieser Partie. Dass der VfL das auch in ein Tor ummünzte, lag auch an Stuttgart. Denn Omar Marmoush wurde in dieser 71. Minute aus dem Mittelfeld kommend einfach nicht angegriffen und erzielte per Flachschuss die Wolfsburger 1:0-Führung. Erst nach einem Vierfachwechsel wurde der VfB dann in der Schlussphase besser, war aber in seinen wenigen Offensivaktionen weitgehend ungefährlich. Wolfsburg holte sich ohne zu glänzen 3 Punkte. Die Not in Stuttgart wird dagegen immer größer.
Fast hätte sich der FC Augsburg aus dem Abstiegskampf fast schon verabschiedet. Gegen Schalke kassieren die Augsburger aber kurz vor Schluss noch das 1:1. Thomas Kattenbeck.
Bis zur 93. Minute hielten die Augsburger ihre 1:0-Führung aus der 51. durch Arne Meyer, aber dann hatte Schalke doch noch zugeschlagen. Der Treffer lag auch deshalb in der Luft, weil die Augsburger nur 2 Minuten nach Meyers Treffer nur noch mit 10 Mann auf dem Feld standen. Demirovic war mit hohem Bein zu hart eingestiegen. Schalke danach dominierend, aber nicht wirklich zwingend. Ein von Bülter verwandelter Foulelfmeter bringt den Schalkern dann den umjubelten Ausgleich. Es war ein hartes, zum Teil überhartes Bundesligaspiel, das am Ende auch keinen Sieger verdient hatte.
Unter der Woche hat Biathletin Denise Hermann-Wick ihr Karriereende bekannt gegeben. Bevor aber wirklich Schluss ist, hat sie sich heute nochmal den Sieg im Sprint von Oslo geholt. Lars Becker.
Was für ein beeindruckender Auftritt von Denise Hermann-Wick. Im vorletzten Rennen ihrer Karriere gewinnt die langjährige Anführerin des deutschen Teams beim Abschlussweltcup in Oslo den Sprint. Die Sprint-Weltmeisterin von Oberhof triumphierte ohne Schießfehler und mit der schnellsten Laufzeit. Mit ihrem 3. Saisonsieg holt sich Hermann-Wick auch die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Disziplinwertung Sprint. Als Tagesfünfte sichert sich die Französin Julia Simon den Gesamtweltcup. Zuvor hatte Benedikt Doll in der Verfolgung der Männer Rang 4 belegt. Zwei Schießfehler verhinderten einen weiteren Podiumsplatz. Norwegens Superstar Johannes Tinjes Bø feierte im 20. Saisonrennen seinen 15. Sieg.
Für einen Sieg im Ski-Alpin-Weltcup gibt es 100 Punkte in der Gesamtwertung. Es braucht eine überragende Saison, um am Ende auf 2000 Punkte zu kommen. Bisher hatte das nur Hermann Mayer geschafft. Heute knackt der Schweizer Marco Odermatt diese Marke. André Siems.
Marco Odermatt aus der Schweiz hat durch seinen Sieg im letzten Riesenslalom der Saison die magische Schallmauer von 2000 Weltcup-Punkten durchbrochen. Das schaffte bislang nur ein Athlet, der Österreicher Hermann Mayer in der Saison 99-2000. Er kam damals auf exakt 2000 Punkte, ein Rekord, der heute gebrochen wurde. Odermatt, der beide Durchgänge in Soldeo komplett dominierte und die Konkurrenz mit mehr als 2 Sekunden hinter sich ließ, steht jetzt bei 2042 Punkten. Der Schweizer hat den Gesamtweltcup gewonnen und auch die Disziplinwertungen Super-G und Riesenslalom.
Den letzten Slalom bei den Frauen gewinnt Petra Hulova. Jessica Hilsinger wird als beste deutsche Sechste und holt im zweiten Durchgang 16 Plätze auf.
Ich habe mich einfach von Anfang weg nicht so wohl gefühlt eben mit der Spur, mit der Piste. Und dann habe ich mir einfach gedacht, jetzt für den zweiten Jahr alles einfach all in und Vollgas attackieren, weil ich nichts mehr zu verlieren hatte. Und ja, mein Lauf ist Gott sei Dank noch besser aufgegangen, wie ich mir es eigentlich vorgenommen habe. Ja.
Es ist einer der wichtigsten Radsport-Klassiker, das Rennen Mailand-Sanremo. Sieger heute, ein Niederländer, berichtet Holger Gerska.
Letztlich jubelte nach dem schnellsten Mailand-Sanremo aller Zeiten der Crossweltmeister Mathieu van der Poel. Der Niederländer setzte sich auf den letzten Metern des Poggio ab. Das ist der entscheidende Berg, knapp 6 Kilometer vor dem Ziel. Die Verfolger, 3 der besten Zeitfahrer der Welt, konnten ihn in der Abfahrt nicht mehr erreichen. Filippo Ganna, der 2-malige Zeitfahrweltmeister aus Italien, wurde 2. Der Belgier Wout van Aert 3. Und Tadej Pogacar, der 2-malige Tour de France-Sieger aus Slowenien, 4. Van der Poel war überglücklich. Nach seinen Erfolgen bei der Flandern-Rundfahrt steht nun das zweite sogenannte Monument auf der Liste der Triumphe des Niederländers, dessen Opa Raymond Poulidor Mailand-Sanremo vor 62 Jahren gewonnen hatte. Von den deutschen Radprofis schaffte es niemand auf die erste Seite der Ergebnisliste.
Und mehr Sport dann um 19.10 Uhr, dann unter anderem mit einem Interview mit Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger zum FIFA-Kongress.
Vielen Dank bis hierhin, Maximilian Rieger. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.